Ist an? Ah ja. Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Wie ihr wisst, wir waren vorletzte Woche waren wir in Rumänien und konnten Jennys Gastfreundschaft erleben. Und für uns war das auch total schön, dort zu sein. Und eins hat mich dort total beeindruckt. Und das war irgendwie dieser kindliche Glaube, den wir dort erlebt haben. Wenn ein Problem da ist, ich hatte mir den Rücken verknackt, sofort kommt Jenny, komm, wir beten jetzt alle für dich. Sind direkt alle ums Bett gestanden, haben gebetet, sofort. Und sie haben auch irgendwie so ein unheimliches Vertrauen in Gott, dass er sie immer gut versorgt, dass er immer für sie da ist und egal, ob es ihnen wirklich schlecht geht, sie haben wenig, oder ob es ihnen gut geht, sie danken Gott dafür. Ich fand es total beeindruckend und was auch immer wieder ein Thema war ja diese eigene Sündhaftigkeit und diese Unzulänglichkeit vor Gott im Gegensatz zu dieser Heiligkeit und Größe Gottes und dieser Macht Gottes. Für mich ist das auf jeden Fall immer so rübergekommen. Natürlich, die sind auch keine Engel, die Rumänen, die haben auch die gleichen Probleme wie wir, aber es war einfach interessant, in so eine ganz andere Kultur hineinzuschauen. Und ich musste feststellen, dass ich einiges davon ein bisschen verlernt hatte und es öffnet einem manchmal nochmal die Augen, andere Christen zu sehen, wie die sich versammeln, wie die sich treffen, wie die mit Gott umgehen. Und ja, es ist dieser kindliche Glaube. Letztendlich habe ich gedacht, wenn ein Kind irgendwie auf die Knie fällt und das Knie ist aufgeschürft, was macht ein Kind? Es rennt zu den Eltern. Es rennt weinend zu den Eltern und da müssen wir auch wieder hin. Ja, ich habe das mal so die Predigt Glaube in Aktion genannt. Das möchte ich heute ein bisschen mit euch anschauen. Und ich möchte nun von Rumänien noch weiter in den Osten hineingehen, und zwar zum Volk Israel in die Zeit Josuas. Ich muss, bevor ich den Text lese, ein bisschen ausholen, weil das auch alles zusammenpasst. Und zwar, das Volk Israel, versetzt euch in die Lage, war 40 Jahre lang durch die Wüste gezogen. 40 Jahre lang hatte Gott sich über sie erbarmt, Gott hat sie mit Liebe überschüttet, hat ihnen Manna gegeben, hat ihnen alles gegeben, was sie brauchten, Wunder über Wunder getan, aber sie haben sich immer wieder gegen Gott aufgelehnt. Immer wieder waren sie nicht zufrieden, haben irgendwo ihre Undankbarkeit zum Ausdruck gebracht und letztendlich war es dann so weit gekommen, dass Mose die Kundschafter ins Land geschickt hat und sie kamen wieder und alle außer Josua und Kaleb haben gesagt, da sind Riesen, da sind Städte, die sind nicht einnehmbar. Ich glaube, wir sind auf dem falschen Weg. Das wird alles nicht funktionieren. Sie wollten sich einen neuen Anführer suchen. Sie wollten Josua und Kaleb steinigen. Sie beschimpften Mose und letztendlich haben sie damit Gott beschimpft. Und sie hörten irgendwo nur auf ihr sündiges Herz. Ihr Herz zeigt ihnen an, wir müssen Angst haben. Darauf hörten sie. Sie hatten vergessen, was Gott für ein großer, mächtiger Gott ist. Und ja, alle Liebesbeweise, die sie von Gott erfahren hatten, sie waren weg, verpufft. Ihr Herz pochte, darauf hörten sie. Und ja, einzig Kaleb und Josua stemmten sich dagegen. Sie haben gesagt, wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Seid nur nicht widerspenstig gegen den Herrn und fürchtet euch nicht vor dem Volk dieses Landes, denn wir werden sie verschlingen wie Brot. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen. Mit uns aber ist der Herr. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Doch das Volk hatte bereits die Ohren dicht gemacht. Sie wollten nichts mehr davon hören. Sie hatten ihre Chance bekommen, in das verheißene Land zu kommen. Sie waren auf dem richtigen Weg. Sie waren aus Ägypten ausgezogen. Ägypten ist immer ein Bild von der Sünde. Sie waren ausgezogen. Sie waren durch die Wüste gelaufen Richtung verheißenes Land. Und im Hebräerbrief, in Hebräer Kapitel 3, kann man nachlesen, dass Gott deshalb sehr zornig wurde und sich schwor, dass sie nicht in seine Ruhe, in das verheißene Land eingehen sollten, weil sie sich weigerten zu glauben. Also es ist alles eine sehr ernste Geschichte. Und deswegen waren jetzt hier im Buch Josua alle Kriegsleute, die sich gegen Gott aufgelehnt hatten, waren verstorben. Jetzt war eine neue Generation da und ja, Gott wollte jetzt mit ihnen in das verheißene Land gehen. Sie hatten jetzt eine neue Chance und Gott wollte seinen verheißenen Weg Richtung Kanaan jetzt wahrmachen. Die Geschichte Israel, die ist eigentlich unheimlich interessant. Die ist interessant, wenn man sich das Land Israel anschaut, aber sie ist auch ganz persönlich für unseren Glauben interessant, weil der Hebräerbrief immer wieder diesen Blick öffnet in die Richtung, dass er im Prinzip diese Parallele zieht zwischen dem Volk Israel und ihrem Wandel Richtung verheißenem Land und unserem Glauben. Das ist eine direkte Parallele. Also das Volk Israel in der Wüste wird verglichen mit unserem Glaubensleben. Und wir sollten aufpassen, dass wir nicht auch dicht machen, in unserem Glauben irgendwo auf alles andere vertrauen, anstatt auf Gott. Denn, das werden wir noch anschauen, warum. Im Hebräerbrief steht, denn wenn wir Anteil an Christus bekommen, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft, denn wir haben Anteil an Christus bekommen, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft festhalten, solange gesagt wird, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie in der Auflehnung. Damit sind die Israeliten gemeint. Also wenn wir Jesus noch nicht als unseren Retter angenommen haben, dann dürfen wir uns nicht vertrösten auf irgendwann. Wenn es heute heißt, dann müssen wir reagieren. Wir wissen nicht, ob es irgendwann mal zu spät ist. Ich hoffe, wir sind alle irgendwo Kinder Gottes hier. Aber wenn du das noch nicht mit Jesus festgemacht hast, wenn Jesus dich ruft, dir auf einmal klar wird, hey, die Sache mit Jesus, die stimmt. Jesus ist für mich am Kreuz gestorben. Ich bin verloren ohne ihn. Dann sag ja und vertröste dich nicht auf irgendwann, weil wir wissen nicht, was in der nächsten halben Stunde passiert. Wir wissen nicht, was passiert, wenn wir hier wegfahren. Wir wissen nicht, ob wir uns nicht vielleicht sogar irgendwann mal im Dritten Weltkrieg befinden. Wenn man sich die Krisen anschaut, die es gerade gibt. Wir sind hier auf so einer Insel der Seligen, aber wie lange das so bleibt, wir wissen es nicht. Ja, wir, die wir Jesus als Retter angenommen haben, wir müssen aber auch standhaft aushalten. Wir müssen bei ihm bleiben und ihm vertrauen. Da sind wir gefordert. Das ist irgendwo auch unsere Verantwortung. Und ich denke, dass wir alle, die an Jesus glauben, dass wir genauso wie die Israeliten auf diesem Weg sind. Wir laufen gerade durch die Wüste. Wir laufen durch die Wüste und wir sind noch nicht im verheißenen Land. Wir sind noch nicht angekommen. Wir sind noch unterwegs. Und hier im Buch Josa, da kommen sie jetzt ans Ziel. Das verheißene Land, das ist jetzt kurz vor ihnen, die Landnahme beginnt. Und ich möchte jetzt aus Josua 2 vorlesen. Und zwar Josua 2 ab Vers 1. Ich lese es aus der Schlachter. Und Josua, der Sohn Nuns, sandte von Sittim heimlich zwei Männer als Kundschafter aus und sprach, geht hin, seht euch das Land an, besonders Jericho. Und sie gingen hin und kamen in das Haus einer Hure namens Rahab und übernachteten dort. Es wurde aber dem König von Jericho berichtet, siehe, in dieser Nacht sind Männer von den Kindern Israel hierher gekommen, um das Land auszukundschaften. Da sandte der König von Jericho Boten zu Rahab und ließ ihr sagen, gib die Männer heraus, die zu dir gekommen sind, in dein Haus, denn sie sind gekommen, um das ganze Land auszukundschaften. Die Frau aber hatte die beiden Männer genommen und verborgen und sprach nun, es sind freilich Männer zu mir hereingekommen, aber ich wusste nicht, woher sie waren. Und als man die Tore schließen musste, bei Einbruch der Dunkelheit, da gingen die Männer hinaus. Ich weiß nicht, wohin die Männer gegangen sind. Jagt ihnen rasch nach, denn ihr werdet sie einholen. Sie aber hatte die Männer auf das Dach steigen lassen und sie unter den Flachsstängeln versteckt, die sie für sich auf dem Dach ausgebreitet hatte. Die Leute nun jagten ihnen nach auf dem Weg zum Jordan bis zu den Furten und man schloss das Tor zu, als die, welche ihnen nachjagten, hinausgegangen waren. Ehe aber die Männer sich schlafen legten, stieg sie zu ihnen auf das Dach hinauf und sprach zu ihnen. Ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat, denn es hat uns Furcht vor euch überfallen und alle Einwohner des Landes sind vor euch verzagt. Denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser des Schilfmeers vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten gezogen seid und was ihr den beiden Königen der Amoriter, Shion und Og, jenseits des Jordans getan habt, an denen ihr den Bann vollstreckt habt. Und als wir dies hörten, da wurde unser Herz verzagt und es ist überhaupt kein rechter Mut mehr in irgendjemand vor euch. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden. Und nun schwört mir doch bei dem Herrn, dass so wie ich an euch Güte erwiesen habe, auch ihr am Haus meines Vaters Güte erweisen werdet und gebt mir ein sicheres Zeichen, dass ihr meinen Vater und meine Mutter und meine Brüder und meine Schwestern samt allen ihren Angehörigen am Leben lasst und unsere Seele vom Tode erretten werdet. Und dann geht es weiter und sie lässt die Männer schwören, dass sie, frei ausgehen können, wenn das Volk Israel dann Jericho einnimmt. Und sie lässt sie an einer roten Schnur aus dem Fenster hinunter, ihr Haus an der Stadtmauer. Und die Kundschafter sagen, sie soll diese Schnur raushängen lassen als Zeichen. Und alle, die in ihrem Haus sind, die werden gerettet werden. Und dann, als die Kundschafter losgehen, hängt sie sofort die Schnur ins Fenster. Okay. Ja, die Geschichte mit der Rahab, die ist recht interessant auch. Es ist hier eine Geschichte, die im Neuen Testament dreimal hervorgehoben wird. Einmal im Matthäusevangelium, da kommt die Rahab wieder im Stammbaum Jesu vor. Und dann im Hebräerbrief wird sie zu den Glaubenshelden gezählt. Und im Jakobusbrief wird sie als eine Frau bezeichnet, deren Glaube sich demonstrieren lassen kann. Also der sich demonstrieren ließ in ihren Taten. Und ja, was ist so besonders an der Geschichte? Genau der Sache möchte ich nachgehen. Die zwei israelitischen Kundschafter, die sind nach Jericho gekommen und wo konnte man sich am besten verstecken? Wahrscheinlich bei einer Hure, weil dort immer Leute aus- und eingingen. Es steht nirgendwo, dass sie aus irgendwelchen unmoralischen Gründen zu ihr eingegangen sind. Und das darf man deswegen auch nicht annehmen. Aber trotzdem haben irgendwo diese Bewohner von Jericho mitbekommen, da sind zwei Kundschafter aus Israel. Und sie sind sofort zum König gegangen, haben Bescheid gesagt. Und was macht die Hure Rahab? Sie belügt diese Boten, die der König geschickt hat und sagt, ja, ich weiß eigentlich von nichts. Also da waren zwar Männer, aber die sind auch schon wieder weg. Und sie lügt ihnen direkt ins Gesicht hier rein. Und da habe ich mir gedacht, das ist ja irgendwie eine komische Sache. Da ist eine Glaubensheldin, da ist eine Frau aus dem Stammbaum Jesu und jetzt lügt die. Und dann habe ich auch im Internet ein bisschen geguckt, habe mir eine Predigt, eine andere zu diesem Thema angeschaut und der sagte dann, ja, es ist okay, wenn man dann mal lügt. Also solche Notlügen können okay sein. Ich weiß auch, dass viele Theologen sagen, eine Notlüge in Kriegszeiten ist okay. Aber ich glaube nicht, dass es okay ist. Und ich möchte auch erklären, warum. Also sie sagen dann, das Gebot der Liebe steht über dem Gebot, du sollst nicht lügen. Und somit darf man dann lügen. Und dann wird gesagt, ja, im Zweiten Weltkrieg, man hat Juden versteckt zum Beispiel, da klopft jemand an die Türe, also von der Gestapo, und die sagen, hey, haben Sie Juden versteckt? Was würdest du dann sagen? Wenn ich jetzt lüge, kann sein, dass ich die Juden beschütze. Wenn ich die Wahrheit sage, kommen sie ins Konzentrationslager. Menschlich gesehen, völlig verständlich, verstehe ich auch. Ist keine einfache Sache. Aber die Frage ist, ob diese Lüge gerechtfertigt ist. Denn wir haben doch einen großen Gott. Wissen wir, kennen wir alle Möglichkeiten, die Gott hat? Waren wir dabei, als er die Erde geschaffen hat? Waren wir dabei, als er all die Möglichkeiten, all dieses Wunderbare hier geschaffen hat? Wer wissen wir schon, wer Gott ist? Gott ist so viel größer als wir. Und ich glaube, wenn wir meinen, dass wir Gott mit einer Notlüge helfen müssten, damit sein Plan stattfindet, dann machen wir Gott so klein. Dann machen wir Gott zum Menschen. Aber Gott ist Gott. Er ist der heilige, große Gott. Und davon ganz abgesehen gibt es viele Beispiele auch, wo man sieht, dass diese Notlügen überhaupt nicht notwendig sind. Bruder André, den viele auch kennen, der hat zur Zeit des Kalten Krieges Bibeln geschmuggelt hinter den eisernen Vorhang. Und sein Gebet war jedes Mal, Herr, verschließ den Zöllnern die Augen, damit sie nicht sehen, was ich in meinem Kofferraum habe. Und er ist nie erwischt worden. Er musste nie lügen. Es war sogar so, die Zöllner haben einmal seinen Kofferraum aufgemacht und er war komplett richtig hoch, vollgestapelt mit Bibeln und christlicher Literatur. Und sie haben reingeschaut und sie haben es nicht gesehen. Er dachte, jetzt ist es um ihn geschehen. Sie haben es nicht gesehen. Sie waren mit Blindheit geschlagen. Und das sind die Möglichkeiten Gottes. Das heißt, Notlügen, ich glaube, die sind nicht notwendig. Also wegen dieser Notlüge ist Rahab sicherlich keine Glaubensheldin geworden. Ich glaube, es war eine Sünde. Und selbst wenn das bei den Amalekitern so war, vielleicht, dass man gelogen hat, das rechtfertigt das nicht. Es war eine Sünde. Und sie ist nicht deswegen Glaubensheldin geworden, sondern wegen den Taten, die darauf folgten. Ja, jetzt waren die Botschafter gegangen, sie jagten den vermeintlich geflohenen Kundschaftern hinterher. Was geschah dann? Sie geht aufs Dach zu den beiden israelitischen Kundschaftern und redet mit ihnen und sagt ihnen, ja, wir haben gehört, wir haben alle Angst eigentlich vor diesem großen Gott. Wir haben gehört, was er gemacht hat, der hat das Schilfmeer austrocknen lassen. Ihr habt da zwei mächtige Könige mit eurem Gott habt ihr besiegt. Und ja, dann sagt sie, und als wir das gehört haben, da wurde unser Herz verzagt und es ist irgendwo kein rechter Mut mehr in irgendjemand vor euch. Und dann dieser Satz, denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden. Das ist purer Glaube. Eigentlich könnte ich die Predigt damit schon aufhören und sagen, das ist einfach das, was sie hatte, was sie ausgemacht hat. aber ich möchte noch weiter darauf eingehen. Die log jetzt nicht mehr, jetzt hat sie wirklich die Wahrheit gesagt. Und das war sogar letztendlich der Schlüssel für die Botschaft, die die Kundschafter an Josua gebracht haben. Hey, die haben keinen Mut mehr. Gott hat uns das Land gegeben. Und interessant ist auch, wie die Kundschafter reagieren. Die sagen, die haben nämlich auch richtiges Vertrauen, absoluten Glauben in Gott. Die sagen, ja, wenn Gott uns diese Stadt gibt, dann soll es so sein. Sie sagen nicht, ja, falls Gott uns Jericho gibt, falls, sondern sie sagen, wenn Gott uns diese Stadt gibt, dann sollst du gerettet werden. Und wird auch noch untermauert in Josua 2, Vers 24. Da sagen die dann ganz klar, als sie zurückkommen, also da sind keine Zweifel, und sie sprachen zu Josua: Der Herr hat das ganze Land in unsere Hand gegeben, auch sind alle Einwohner des Landes verzagt vor uns. Und genau das klang eigentlich ähnlich wie die Worte, die Kaleb und Josua 40 Jahre zuvor gesagt haben, als sie Kundschafter waren. Ihr merkt, das sind immer so diese Parallelen, deswegen habe ich eben so ausgeholt und noch diese 40 Jahre. Jetzt ist wieder der gleiche Punkt. Neue Leute, neue Chance. Ja, ich habe überlegt, welche Verheißung haben wir eigentlich? Mir fällt ein, Johannes 3, Vers 36, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Das ist eine Verheißung, die es aber auch festzuhalten gilt. Und genau, darum lasst einfach am Sohn Gottes festhalten. Rahab nun ließ die Männer schwören, das Leben ihrer Familie zu schonen, wenn sie kommen würden, um die Stadt und die Bewohner zu vernichten. Das ist auch wieder so eine schwierige Sache. Gott hatte den Israeliten befohlen, dieses Land einzunehmen, und da waren viele Menschen, da waren Städte mit Menschen drin, und die sollten den Bann an denen vollstrecken, die sollten die töten. Ich finde, das ist ganz schön harter Tobak, gerade in der heutigen Zeit, wo IS-Terroristen rumlaufen und sagen, ja, der Koran stützt das, dass wir die Leute umbringen. Ist unser Gott vielleicht doch nicht besser als Allah? Wenn man oberflächlich betrachtet, könnte man das fast denken, oder? Ich glaube nicht, aber wollen dem auch ein bisschen auf den Grund gehen. Ich denke, im Neuen Testament ist die Botschaft klar. Jesus sagt ganz klar, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und als der Petrus mit dem Schwert kommt, er sagt, nein, nimm das Schwert zurück. Das wird nicht so gemacht. Das ist die Botschaft Jesu ganz klar. Aber auch im Alten Testament ist es eigentlich ganz klar. Es gibt niemals in dem Alten Testament einen brutalen, menschenhassenden, willkürlichen Gott, der einfach irgendwie, wie ihm gerade nach Lust und Laune ist, mit den Menschen verfährt. Da ist keine Willkür, sondern es ist immer eine ganz klare Linie, die Gott verfährt. Und das, was auf jeden Fall Fakt ist, dass Gottes Zorn sich niemals gegen irgendwelche Unschuldigen richtet, sondern sich immer gegen Sünder richtet. Das ist der erste Punkt. Aber es kommt noch mehr. Denn das Gericht der Kanaaniter, also was über die Kanaaniter beschlossen war, davon kann man lesen in 1. Mose 15, Vers 13 bis 16. Da redet Gott zu Abraham, 400 Jahre bevor diese Geschichte jetzt stattfindet. Dort steht, du sollst mit Gewissheit wissen, dass dein Same ein Fremdling sein wird in einem Land, das ihm nicht gehört, und man wird sie dort zu Knechten machen und demütigen 400 Jahre lang. Das war in Ägypten passiert. Jetzt waren sie ausgezogen. Sie aber sollen in der vierten Generation wieder hierher kommen, ins Land Kanaan. Und jetzt dieser interessante Satz, denn das Maß der Sünden der Amoriter ist noch nicht voll. Das heißt, da war 400 Jahre Gnadenzeit. 400 Jahre hatte Gott Geduld und hat hingeschaut, wie die Leute gesündigt haben ohne Ende, wie die sich von ihm abgewandt haben. Und ganz wichtig als Parallele, um zu zeigen, dass Altes Testament absolut mit dem Neuen Testament zusammengehört, möchte ich noch 2. Petrus 3, Vers 9 bis 10 vorlesen. Denn dort steht, der Herr zögert nicht die Verheißungen hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Das war hier passiert, 400 Jahre lang. Und dann aber, es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf werden verbrennen. Ja, es ist heute nicht anders. Wir wissen nicht, wie lange es uns noch so gut geht in unserer seligen Insel der Glückseligkeit hier in Deutschland. Die Sünden der Kanaaniter kann man in 3. Mose 18 nachlesen. Das waren vor allen Dingen sexuelle Sünden. Inzest, Ehebruch, Homosexualität, Sodomie und Kinderopfer. Ich habe mir überlegt, wie ist das in Deutschland? Und das ist jetzt schon recht hart. Aber Inzest gibt es auch hier. Und es ist noch verboten, aber es wird auch darüber diskutiert, ob das nicht vielleicht doch irgendwo okay ist. Die ganzen Kindesmissbrauchgeschichten. Ehebruch ist ein Thema in Deutschland. Homosexualität, es ist richtig hip mittlerweile in gewissen Teilen der Gesellschaft. Das ist so hip, wie ein neues iPhone zu haben oder auf irgendeinem Biotrip zu sein. Wir müssen eigentlich für Homosexualität sein. Das ist heutzutage so in der Gesellschaft. Sodomie war immer eine Randerscheinung der Hochkulturen. Wir sind auch in der Hochkultur. Das kann man nicht wegdiskutieren. Und Kinderopfer gibt es bei uns zum Glück nicht. Aber gibt es sie wirklich nicht? Was ist mit Kinderabtreibung? Ich habe nachgeguckt, aktuelle Zahlen von 2012, 106.815 Kinder sind in Deutschland abgetrieben worden. Aber die Dunkelziffer soll mindestens genauso hoch sein. Also 212.000 Kinder werden in Deutschland abgetrieben. Jährlich, jährlich. Und ja, die Leute damals, die haben ihr Kind dem Moloch geopfert. Wem opfern wir dieses Kind? Manchmal, nicht immer, sicherlich nicht. Manchmal ist es auch aus absoluter Not heraus. Aber oft, denke ich, ist es auch so, dass man dieses Kind opfert wegen der eigenen Karriere. Wegen den dieses Kind steht im Weg. Das Kind steht in eigenen Plänen im Weg und wird den Plänen geopfert. Und das ist schlimm. Das ist sehr schlimm und vor Gott ist das alles ein Gräuel. Das steht so in der Bibel. Und Gott ist die Gerechtigkeit in Person. Er handelt immer gerecht. Und jetzt bei den Leuten in Kanaan war der Becher des Zorns, der war voll. Der war randvoll. Und es war kurz vor knapp. Es sollte nicht mehr lange dauern, bis das Gericht über die Stadt Jericho hereinbrach, für alle außer für Rahab und ihre Familie. Und warum? Weil sie sich auf die Seite der Boten stellte und nicht auf die Seite ihres Volkes. Die Frage ist ja, wenn sie doch sagt, das ganze Volk Jericho, wir haben alle Angst bekommen, als wir von Gott gehört haben, wie groß er ist. Ja, warum kam der König denn nicht zu den Botschaften, hat um Gnade gefleht? Warum kamen die beiden Boten, die der König gesandt hat, und haben nicht gesagt, hey, gibt es nicht irgendeine Möglichkeit, diese Stadt zu retten? Wie können wir vor Gott bestehen? Warum haben sie das nicht gemacht? Sie wussten doch, wie groß Gott ist. Sie wussten, die hatten die Größe Gottes gesehen. Gott hatte eigentlich zu ihnen geredet durch seine Taten zu ihnen. Warum bereuten sie nicht wie die Leute von Ninive? In Hebräer 11, Vers 31 steht, durch Glauben ging Rahab die Hure nicht verloren mit den Ungläubigen. Interessant ist, hier werden sie als Ungläubige bezeichnet. Und weil sie die Kundschafter mit Frieden aufgenommen hatte. Und das kann man auch anders übersetzen. Das kann man nämlich auch so übersetzen, dass durch Glauben ging Rahab die Hure nicht verloren mit denen, die sich weigerten zu glauben. Sie weigerten sich anzuerkennen, dass Gott Herr im Himmel und auf der Erde ist. Oder denen, die sich nicht unterordnen wollten unter Gott. Und genau das ist der springende Punkt. Sie wollten sich Gott nicht unterordnen. Sie wollten es nicht, genauso wie heute das Wort vom Kreuz eine Torheit ist. Sie wollen es nicht. Es ist ihnen zu billig. Gott hatte unüberhörbar zu den sündigen Bewohnern von Jericho gesprochen. Sie hatten von seiner Macht gehört. Ihnen war Angst und Bange, aber sie wollten nicht. Und das wurde ihnen zum Verhängnis. Deshalb die Schuld für dieses Gericht, das waren sie selbst in Schuld. Man kann nicht sagen, Gott war es schuld und er war willkürlich. Er hatte ihnen Gnadenzeit gegeben. Und man sieht, er war auch jetzt noch gnädig, weil Rahab konnte noch gerettet werden und ihr ganzes Haus. Alle, die noch zu ihr ins Haus kamen. Ja, die Bewohner Jerichos fanden bei der Einnahme Jerichos den Tod durch die Hand der Israeliten, die als Arm Gottes fungierten. Und genauso wird jeder Mensch, der sich weigert, an Gott zu glauben, auch den Tod finden. Wird in der Hölle kommen. Wenn man Jesus nicht als diese Rettung annimmt, dann werden wir alle in die Hölle kommen. Das ist die Botschaft der Bibel. Und es steht, das steht überall so. Das kann man nicht wegdiskutieren. Man kann nicht sagen, das ist alles nur lieber Gott und so und es wird schon alles gut werden. Das ist eine ganz klare Sache. Entscheide ich für Gott oder eben nicht. Und der Glaube an Jesus, der rettet uns. Der rettet uns aus diesem Gericht. Und das ist das Wunderbare. Deswegen sitzen wir auch hier, die meisten. Hoffe ich. Aber der Unglaube, der ist gleichbedeutend mit einem Todesurteil, was man sich selber unterschrieben hat. Und das ist schrecklich. Ja, die Rahab, die war anders. Die lebte inmitten so einer sündigen Gesellschaft und sie war selber eine Sünderin. Sie sündigte bis dahin. Sie war Hure, Prostituierte. Da kamen Männer zu ihr und ja, man muss sich das nicht weiter ausmalen. Und sie hatte wie alle anderen gehört von Gott. Und interessant ist, was mich beeindruckt hat, sie hat nicht die ganze Bibel vorgetragen bekommen. Sie hat nur gehört, da ist Gott, der hat das Schilfmeer austrocknen lassen, sind die Israeliten durchgekommen und zwei Könige haben sie besiegt. Daraufhin glaubt ihr schon an Gott. Wie viel müssen wir von Gott hören, bis wir mal Ja zu Gott sagen? Das ist ja schon erstaunlich, oder? Und sie lebte wirklich in einer feindlichen, schreckenserregenden Umgebung. Jericho hatte richtig dicke Mauern, sehr, sehr dicke Mauern. Und die waren über Jahrhunderte nicht gefallen. Da konnte man darauf vertrauen, auf diese Mauern. Da passierte nichts, wenn man dahinter war. Da konnten Räuber kommen, es war egal. Die Stadt war uneinnehmbar, so dachten jedenfalls die Bewohner. Rahab war umgeben von einer einheitlichen Mentalität, von einem Weltbild, das war über Jahrhunderte gefestigt. Das war eine alte Kultur, das war nicht irgendwie eine kleine Gruppe, die sich da getroffen hat. Das war eine Riesenstadt. Und diese Stadt, obwohl sie diese Angst hatte vor Gott, lebte einfach so ihren Alltag weiter, als ob nichts wäre. Nichts, was sie momentan sehen konnte, die Rahab, deutet darauf hin, dass diese Mauern fallen würden. Nichts, gar nichts. Was tut Rahab? Sie glaubt, dass Gott Herr im Himmel und auf der Erde ist, dass er mächtiger ist als jede menschliche Vernunft, als jegliche Logik. Und genau das ist das Entscheidende bei ihr. Ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat, sagt sie, denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden. Interessant ist auch, woher wusste die Rahab das? Wie kann die so eine klare Sache sagen? In der Bibel sind öfter Leute, die auf einmal Dinge ganz klar haben. Sie wissen das. Sie wissen, so und so sieht's aus. Ich habe überlegt, ja, warum weiß sie das auf einmal? Und dann ist mir Hiob 33 eingefallen. Und das ist ein längeres Kapitel, das kann man mal zu Hause nachlesen, das ist sehr interessant. Und da steht, dass Gott zwei oder dreimal zu den Menschen spricht, um seine Seele vom Verderben zurückzuholen, damit sie erleuchtet werde mit dem Licht der Lebendigen. Und ich glaube, das war hier geschehen. Gott hat wirklich zu ihrem Herzen gesprochen. Der Heilige Geist hatte gewirkt. Und deswegen konnte sie das so sehen. Deswegen konnte sie das so sagen. Und so hat sie eine Wahl getroffen. So hat sie darauf reagiert und hat diese Wahl getroffen für Gott aus diesem Götzendienst heraus. Und bei Abraham war es genau das Gleiche. Er glaubte zu seiner Zeit an Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Bei Josua war es genau das Gleiche. Er hat gesagt, zum Ende hin seines Lebens, zum Volk Israel, hat er sie alle nochmal versammelt und hat gesagt, wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, so erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Väter jenseits des Stromes gedient haben oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Und dann sagt er diesen Satz, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Josua 24, Vers 15. Und in genau derselben Lage befand sich jetzt auch wieder die Rahab. Umgeben von Menschen, die diese kanaanitischen Göttern folgten, traf sie ihre Entscheidung. Nein, ich will Gott folgen. Ja, Rahab, diese Prostituierte, diese wirklich sündige Frau, glaubte und wechselte vom Reich der Amoriter, in dem sie lebte, in das Reich des Sohnes Gottes. Es war nicht nur ein Wechsel der Staatsbürgerschaft. Deshalb zählt auch der Hebräerbrief sie zu den Glaubenshelden. Wisst ihr, wer die Glaubenshelden sind? Das sind nicht irgendwelche kleinen Leute. Das ist Abraham, das ist Mose, das ist Gideon, Simson, David, Samuel und die Propheten. Das sind die Leute, wo wir die Bücher von lesen teilweise. Das ist Wahnsinn. Das ist eine große Ehre. Zu denen wird sie gezählt. Als unglaublich sündige Frau, aber wegen diesem Glauben. Dieser Vers, der am Anfang kam, diesen kleinen Docht, den Gott nicht auslöschen wird, das ist ein kleiner Glaube, aber wie groß wird er geadelt? Sie ist eine von den Glaubenshelden. Und dann ist es total erstaunlich, wie Gott mit ihr umgeht. Er sagt jetzt nicht, hey, jetzt, ja, kleiner Glaube, okay, jetzt stell dich mal ganz hinten an. Also du kannst mal da hinten in dem Raum zuhören oder so. Du als ehemalige Hure, du als, wie sagt ihr, Nikschmeckte oder was, du bist ein von den Geringen in meinem Reich. Kannst dich mal in die Ecke stellen. Für einen Stuhl hat es leider nicht gereicht oder für eine Bank. Und übrigens, du als Hure, sag ja niemandem, was du mal früher warst, was du für eine große Sünderin war, damit nicht mein großer Name in Verruf kommt. Das sagt er alles nicht. Das hat mich so getroffen. Er freut sich so sehr, wenn ein Sünder zur Buße kommt und sich abhebt von der Gesellschaft. Einfach er glaubt und sich im Vertrauen an ihn wendet. Freut er sich so sehr. Und ich denke auch für uns Gemeindeleute, die so in der Gemeinde aufgewachsen sind, ist das auch eine Lektion für uns. Wie gehen wir mit Leuten um, die eine bewegte Vergangenheit hinter sich haben? Wie nehmen wir sie auf? Jesus ist eigentlich unser Vorbild. Ja, es ist Freude im Himmel über jeden Sünder, der Buße tut. Und das zeigt sich auch bei Rahab. Gottes Freude über Rahab war so groß, die an ihn glaubte, dass er sie als Vorfahre Jesu aufnahm. Er schämt sich nicht dafür, was sie getan hat. Er sah sie einfach als sein Kind an jetzt. Und das tut er auch mit uns, wenn wir Jesus annehmen. Da kann die Sünde noch so schlimm sein. Da könnten wir, ja, man muss sagen, selbst ein Hitler, wenn er zu Jesus gekommen wäre, Jesus hätte ihm vergeben. Er hätte ihm vergeben, selbst bei diesen großen Sünden. Selbst wenn wir Menschen das nicht verstehen. Aber so ist Gott. Weil sein Sohn alle Schuld getragen hat am Kreuz. Und wenn wir bei Jesus bleiben und wirklich ja, uns von ihm verändern lassen, dann ist Gottes so Freude darüber so groß, dass er die ganze Ewigkeit mit uns zusammenleben möchte, uns mit seiner Liebe beschenken möchte. Und dann sieht er uns nicht mehr als schmutzige, sündige Leute an. Wir haben letzte Predigt, ich fand das so schön, wie der Prediger das gesagt hat, Gott sieht dann ein Bild seines Sohnes in uns. Ein Bild seines Sohnes. Die Bibel spricht von weißen Kleidern, die diejenigen bekommen, Reinheit, weißes Kleid, reingewaschen, die überwinden. Die Leute in Jericho glaubten nicht, aber Rahab glaubte und so wurde sie nicht vernichtet. Sie wurde sogar noch mehr. Die Rahab, die wurde nämlich sogar so etwas, was die meisten Juden noch nicht mal waren. Denn die meisten Juden, die waren keine geistlichen Juden. Viele Juden, die in der natürlichen Linie des Bundes standen, den Gott mit Abraham geschlossen hatte, die hatten nie Anteil an diesem geistlichen Segen, den Gott ihnen verheißen hatte. Denn sie hatten nicht diese Wahl für Gott entschieden, letztendlich für Jesus. Sie waren zwar geboren als Abrahams Kinder, aber sie haben sich nicht für Jesus entschieden. Und Rahab wurde durch ihren Glauben, also nicht nur Teil der Nation Israel, sondern sie wurde Teil des wahren Israel. Und das finden wir im Galaterbrief, Kapitel 3. Da steht in 3, Vers 7, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Kinder. Und nun lesen wir, ja, Josua 2, Vers 18, zum Ende hin von dieser Karmesin-Schnur. Diese rote Schnur, die da aus dem Fenster hängt, woran die Kundschafter an der Mauer hinuntergeklettert sind. Diese Schnur, die sollte aus dem Fenster hängen. Und alle in Jericho, die haben das gesehen, dass da wahrscheinlich diese Schnur hing. Sie hat nämlich direkt, als die Kundschafter losgegangen sind, ab diesem Zeitpunkt hing diese Schnur aus ihrem Fenster. Sie wusste eigentlich, dass es wahrscheinlich noch einige Tage, vielleicht sogar Wochen, vielleicht sogar Monate dauern würde, bis die Israeliten kamen, um diese Stadt Jericho einzunehmen. Sie wusste das. Sie hängt diese Schnur da ins Fenster, sofort. Sie vertraut darauf, das ist meine Rettungsleine. Und deswegen habe ich diese Predigt auch Glaube in Aktion genannt, weil bei ihr kann man das sehen. Sie hat so ein Vertrauen, so ein kindliches Vertrauen, sie hängt diese Leine rein, das ist meine Rettung. Sie wartet nicht noch und irgendwann vielleicht hängt sie dann diese Schnur da rein. Nein, sofort. Sofort hängt sie da rein. Sie hat keinen Zweifel daran, dass Gott diese Stadt einnehmen wird. Das zeigt sich darin. Sie schämt sich auch nicht dafür, dass sie da eine rote Schnur aus dem Fenster hängt. Das mögen die Leute gesagt haben. Vielleicht, hey Rapunzel, lass mich mal hochklettern oder was soll das? Sie haben sie vielleicht verspottet deswegen. Und dann hat sie aber die ganze Zeit gewusst, das ist meine Rettungsleine. Das ist die Rettungsleine ins Leben. Wenn diese Leine dort hängt, dann bin ich gerettet. Das haben die mir versprochen, die Kundschafter. Und sie wusste, wenn diese Leine da hängt, dann bin ich sicher. Dann bin ich absolut sicher. Und da ist wieder die Frage, ja, woran erinnert uns das? Es ist letztendlich ein Bild auch. Also die alte Kirche hat da immer das als Bild genommen. Das wird nicht direkt so in der Bibel gestützt, aber ich finde, es ist ein absolutes Bild auf das Passahlamm, auf Jesus letztendlich. All die Israeliten, als die vor dem Auszug, als der Racheengel durch Ägypten laufen sollte, haben sie das Passahlamm geschlachtet, das Blut an die Türrahmen gestrichen. Und sie wussten, wenn wir da drin sind, sind wir sicher durch dieses Blut an unseren Türpfosten. Und das ist genauso wie das Blut Jesu. Er rettet uns vor dem ewigen Tod, denn wenn wir glauben, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, wenn wir uns in seine Hand bergen, dann kann uns niemand rausreißen. Wir sind sicher unter dem Blut Jesu, wie die Leine, die rote. Ja, die Rahab, die hatte wirklich einen Glauben, der sich demonstrieren ließ und sie bezog Stellung ganz klar. Es war sichtbar. Keiner von uns hat so im Gegensatz zu einer Kultur leben müssen, wie sie das gemacht hat. Sie war die Einzige. Hier gibt es sehr viele Christen in Deutschland. sehr viele, die an Gott glauben. Sie bezog Stellung für das Unsichtbare gegen das Sichtbare. Und das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, womit sie sich in absolute Gefahr brachte. Dadurch, dass sie die Kundschafter aufgenommen hatte, hat sie sich in Gefahr gebracht. Weil wenn der König das mitbekommen hätte, der hätte sie gefoltert und umgebracht. Die Todesstrafe wäre auf jeden Fall über sie gekommen. Sie ist das eingegangen, dieses Risiko. Sie war mutig. Und im Jakobusbrief lesen wir dann noch von ihr, ja, das in 2 Vers 25, ist nicht ebenso auch die Hure Rahab durch Werke gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg entließ. Man wird nicht durch Werke gerechtfertigt, sondern durch den Glauben. Aber der Glaube muss sich zeigen in den Werken. Das ist die Botschaft des Jakobusbriefs. Warum wird sie jetzt hier genannt? Sie wird dort in Parallele mit Abraham genannt. Warum mit Abraham? Weil beide nicht die Kosten geschreckt haben, die der Glaube mit sich bringt. Glaube kostet etwas. Der Abraham musste seinen eigenen Sohn opfern. Oder sollte seinen eigenen Sohn opfern. Er war bereit dazu, er musste es letztendlich nicht. Bei Rahab war es ihr komplettes Weltbild, was sie aufgeben musste. Sie musste ihre Sicherheit aufgeben. Und das war eine ganze Menge. Ja, echter Glaube, der kostet etwas. Echter Glaube, der muss uns vom Sofa aufstehen lassen. Echter Glaube geht so raus aus einer Komfortzone, er geht raus aus einer bürgerlichen Sicherheit, die wir oft meinen, haben zu dürfen. Echter Glaube ist auch nicht eine einmalige Entscheidung, sondern es ist eine Lebenseinstellung, jeden Tag. Und interessant ist, der Jakobusbrief, ich mag den sehr, weil der sehr gut beschreibt, auch was Glaube ist. Und da gibt es, in 1 Vers 4 gibt es einen Satz, wird vom standhaften Ausharren und drunterbleiben geschrieben. Und ja, das beschreibt eigentlich Glauben. Asterix und Obelix-Hefte kennen viele und da sind die Römer oft als Schildkröte rumgelaufen. Sie haben die Schilder oben gehalten, rechts und links und hinten. Genau. Und damit waren sie sicher vor den Germanen. Und genauso sollen auch wir den Schild des Glaubens hochhalten, steht auch in der Bibel. Drunter bleiben. Das heißt, drunter bleiben, wenn wir in der Schlacht sind. Drunter bleiben, dann sind wir sicher gegen die Pfeile des Teufels. Das ist Glaube. Jeden Tag. Wir können nicht sagen, ich tue den Schild so mal dahin legen und laufe mal ein Stück. Dann sind wir nicht mehr in Sicherheit. Nicht in der Hand Gottes. Ja. Als die Israeliten am Vorabend vor dem Auszug das Passahlamm opferten, das ist auch noch so ein Punkt, sollten sie den Stab in der Hand halten, die Schuhe an den Füßen und die Lenden umgürtet. Sie sollten bereit sein. Sie waren Pilger, sie waren Wanderer. Das ist auch so etwas. Man kann nur Jesus, dem wahren Passahlamm, gehören, wenn man sich auch irgendwo als so eine Art Pilger sieht, als Wanderer. In dieser Welt. In einer Welt des Krieges, muss man leider sagen. Rahab lebte bis Jericho viel als Pilger in einem Land, das gefährlich für sie war. Da war der König, der hätte sie noch erwischen können. Wäre sie rausgegangen aus der Tür, aus ihrem Haus, sie wäre nicht mehr in Sicherheit gewesen. Und genauso wie Rahab leben auch wir Christen. Wir sind alle hoffentlich, die wir sitzen hier, vom Reich der Finsternis ins Licht gegangen. Doch wir sind immer noch in einer gottfeindlichen Kultur. Auch Deutschland entwickelt sich immer mehr zu einer gottfeindlichen Kultur. Wir leben noch in dieser Welt, bis das beschlossene Gericht, was Gott über diese Welt beschlossen hat, genauso wie es über Jericho hereingebrochen ist, auch über diese Welt hereinbrechen wird. Und es wird jeden vernichten, der nicht diese rote Rettungsleine aus dem Fenster hängen hat, der nicht das Blut Jesu ergriffen hat. Und wir leben noch im Herrschaftsbereich des Teufels. Das kann man auch nicht wegdiskutieren. Und der war auch einst unser König. Und er ist jetzt König hier über diese Welt. Dieses Schlimme, was passiert, das ist der Teufel, der hinter vielem steht. Daher sollte es uns auch nicht wundern, dass wir wirklich mitten in einem geistlichen Krieg im Feindesland leben. Und deswegen sagt die Bibel auch, bleibt drunter unter diesem Schild. Dann seid ihr sicher. Ihr seid sicher in meiner Hand, sagt Jesus. Ja, es ist so ein bisschen düster, so möchte ich nicht schließen. Denn wir sind auf der Seite des Siegers, wir sind auf der Seite des Gewinners mit Jesus. Und in Josua 6, Vers 25 geht es weiter mit Rahab. Dort steht, dass sie in der Mitte der Israeliten lebte, ihr ganzes Leben. Für den Rest ihres Lebens war sie Bürgerin des Volkes Gottes. Interessant ist auch zu sehen, dass sie heiratete. Wen das interessiert, der kann das mal noch ein bisschen verfolgen irgendwie zu Hause. Es war so, dass sie einen Fürsten geheiratet hat sogar. Nachschon ist der Vater von Salmon und sie hat Salmon als Mann gehabt, wie es in Matthäus Evangelium steht. Und Nachschon war ein Fürst von Juda. Das heißt, sie war nicht irgendwer, sondern sie war eine Fürstin geworden im Volk Gottes. Königskinder, sagen wir, oder? Sind wir. Alles sehr ähnlich. Und ja, was ist das für eine Ehre für diese Frau? Einfach weil sie glaubte, weil sie an Jesus, an Gott festhielt. Das ist total beeindruckend. Und klar, man könnte jetzt noch einwenden, irgendwie, das gefällt mir nicht ganz. Diese Frau, eine Prostituierte, irgendwie zu sündig. Ich bin ein bisschen besser als sie. Als Vorfahre Jesus, das ist ein bisschen zu viel. Das passt nicht. Aber man muss sagen, das passt sowas von. Sie ist in dem Stammbaum Jesu gekommen. Und alle anderen, die im Stammbaum Jesu sind, die brauchten auch Jesus als ihren Retter. Alle waren Sünder, nicht nur die Rahab. Und vor Gott gibt es keine großen Unterschiede zwischen den Sünden. Alle Sünden sind gleich vor Gott eigentlich. Sie brauchen wirklich das Blut Jesu. Und ist Rahab schlechter? Schlechter als wir, kann man das so sagen? Sind wir irgendwie toller als Rahab, weil wir so tolle Kerle sind oder so? Also, ich nicht. Ich hoffe, ihr seht es auch so. Wir sind nicht besser als Rahab. Und ja, wer sich über Rahab stellt, ich glaube, der begeht wirklich einen ganz gewaltigen Fehler, weil dann, denke ich, hat man noch nicht verstanden, wie groß wirklich, wie schlimm Sünde ist. Wie schlimm Sünde für Gott ist. Weil, wenn wir sündigen, letztendlich ist es das Gleiche wie, dass wir Prostituierte sind, dass wir Hure sind. Weil Gott möchte nicht, dass die Menschen sich gegen ihn wenden, sondern sie wollen wirklich, dass sie bei ihm sind. Sie wollen, dass sie sein, er möchte, dass wir seine Kinder sind. Und wenn wir uns von ihm wegbewegen, das ist Hurerei. Das ist das Gleiche, was Rahab gemacht hat. Und dann kommt noch die Sache, Rahab hat nur so wenig gewusst über Gott. Wie viel wissen wir über Gott? Und das muss uns eigentlich ein bisschen beschämen, sodass ich gerne diese Rahab als Glaubensheldin sehe und mich eher nicht da einreihen würde. Ja, wir sind alle Rahab und wir alle gleichen eigentlich ihr, wie sie dort auf den Mauern von Jericho gewohnt hat. Und jeder von uns verdient nur den absoluten Zorn von Gott für unsere Sünde. Gäbe es nicht Jesus und sein Werk am Kreuz von Golgatha. Er ist für uns gestorben, für unsere Sünden, für alle, die das ergreifen. Die sagen, Herr, ich kann nicht weiter. Nimm mich an, vergib mir meine Schuld. Und wir alle stehen unter dem Gericht Gottes, bis wir das tun, was Rahab getan hat. Sie hat geglaubt, sie hat Gott vertraut. Und es ist letztendlich immer so. Jesus tritt den Menschen letztendlich immer nur in zwei unterschiedlichen Funktionen entgegen. Entweder als Retter mit offenen Armen oder als Richter. Entweder als Retter oder als Richter. Für Rahab war er Retter geworden. Für die Bewohner von Jericho war er Richter geworden. Warum? Weil Rahab glaubte und die anderen sich weigerten zu glauben. Ganz einfach. Ja, so möchte ich eigentlich mit einem Aufruf an uns schließen. Wer ist Jesus für dich? Kläre das heute. Darf Jesus wirklich dein Retter sein? Sag ja zu ihm und vertrau dich ihm an, ansonsten wird er ein Richter sein. Das ist einfach so, das ist die Botschaft der Bibel. Und uns, die wir wirklich an Jesus festhalten, die an Jesus glauben, lass uns Gott bitten, dass sich unser Glaube wirklich demonstrieren lässt, wie bei der Rahab. Dass man ihn sieht in unserem Leben. Dass wir nicht zurückschrecken, selbst wenn er uns in Gefahr bringt. Und dass wir uns rausbewegen aus dieser Komfortzone. Egal, was es kostet. Dass wir standhaft drunter bleiben unter diesem Schild. Denn dann sind wir sicher, sonst nicht. Das ist eigentlich, das gehört zusammen. Lasst uns nie vergessen, dass wir noch, wie die Kinder Israel, noch in der Wüste sind. Wir sind noch nicht am Ziel. Wir sind gerettet, ja. Aber wir sind noch unterwegs. Es dauert noch ein bisschen, bis wir im Himmel sind. Wir sind auch eigentlich noch wie die Rahab, wir leben noch in Jericho. Das Volk Israel hat die Stadt Jericho noch nicht eingenommen. Genauso wie Gott diese Welt noch nicht irgendwie zerstört hat. Es ist noch Gnadenzeit. Wir können noch zu ihm kommen. Alle Menschen sollen noch zu ihm kommen. Er wartet noch. Ja, möge Gott uns helfen, dass unser Glaube dem Glauben Rahabs gleich erkennbar am Mut und an den Werken als ein Licht in einer finsteren Welt. Und ein Gedanke noch. Möge diese Kunde, die dem Volk Gottes, dem Volk Israel, vorausgeeilt ist, bis nach Jericho gekommen ist, sie gehört haben, da ist ein Riesengott. Vor dem haben wir Angst. Der ist so groß. der das Schilfmeer getrocknet, der hat die Amoriterkönige geschlagen. Möge diese Kunde von der Größe Gottes auch uns als Gemeinde vorauseilen in diese Stadt zu unseren Mitmenschen. Das ist auch unser Auftrag. Ja, damit möchte ich schließen. Amen. Thank you.